Eine öffentliche Ringvorlesung an der Göttinger Universität widmet sich in diesem Sommersemester Georg Christoph Lichtenberg. Er wurde als akademischer Lehrer der Experimentalphysik berühmt und gab seinem Unterricht eine neue didaktische Gestalt, etwa indem er als erster Mensch elektrische Ladung sichtbar werden ließ. So wurde er für die Göttinger Universität und die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen eine bedeutende Ikone. In der Ringvorlesung widmen sich Historiker, Theologen, Philosophen, Physiker, Mathematiker, Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker in verschiedenen Vorträgen dem Leben und dem Werk von Lichtenberg. Sie hören jetzt den Vortrag Gegenstände, die fast wie erhabene Poesie klingen, Lichtenberg und die Dichtung. Es referiert der Hildesheimer Professor Dr. Burkhard Mönninghoff.
Vielen Dank, Gerhard, für die freundlichen Einführungsworte. Es ist für mich eine sehr, sehr große Ehre und eine noch viel größere Freude, vor Ihnen heute hier zu sprechen, in einem Raum, in dem mir vor vielen Jahren einmal die Doktorurkunde überreicht worden ist. Zu Georg Christoph Lichtenbergs Natur gehört die vielfältig kultivierte Neigung zum Groll. Er nimmt nicht hin, was ihm nicht passt. Er erträgt nicht, was ihm gegen den Strich geht. Dieser Unwille zu dulden mag eine Art psychophysische Reaktion auf alles zu sein, was ihm missfällt. Groll in diesem Sinn ist eine unmittelbare Folge einer erfahrenen Erschütterung. Er ist eine ungebremste Aversion als unmittelbare Folge von erlittener Qual. Groll kennt Abstufungen. Er kann zwischen spontanem Zorn und eingewurzeltem Hass angesiedelt sein. Er kann sich auf einzelne Menschen richten und ist in diesem Fall so viel wie ein Hegen von Feindschaft. Oder er bezieht sich auf Sachverhalte und kommt dem nahe, was wir als gehässiges Urteilen bezeichnen können. Wenn dem Groll das konkrete Objekt abhanden gekommen und er in eine dauerhafte Haltung übergegangen ist, rückt er in die Nähe von Gram oder Missmut oder Verbitterung. Der Groll ist eine vielseitige Erscheinung des Unmuts und einige dieser Seiten finden sich auch bei Lichtenberg. Vor allem findet sich bei ihm die ästhetische Seite des Grolls, denn Lichtenberg artikuliert ihn in literarischer Gestalt. Er verwandelt ihn in das scharfe, züchtigende, abwertende und niederschmetternde Wort. Er gibt ihm Ausdruck in der Form des konzentrierten Aphorismus, des flüchtig hingeworfenen Notats, der polternden Polemik und der stechenden Satire. Der Groll bei Lichtenberg ist ein produktives Kunstvermögen. Ich möchte das mit einigen Beobachtungen und Gedanken zum Verhältnis Lichtenbergs zur Dichtung deutlich machen. Da dies ein großes Themenfeld ist und einem dabei rasch mulmig werden kann, werde ich mich auf wenige Aspekte konzentrieren. Ich werde nicht über Lichtenberg als Lyriker sprechen, der ja auch ist, ebenfalls nicht über Lichtenberg als gescheiterten Romancier. Auch will ich nicht den Anspruch erheben, Lichtenberg in einem umfassenden Sinn als Satiriker und Polemiker zu würdigen. Vielmehr geht es mir um Lichtenberg als urteilenden Beobachter aktueller literarischer Tendenzen. Genauer gesagt, um Lichtenberg als aburteilenden Beobachter solcher Erscheinungen. Das Bild, das sich dabei von Lichtenberg ergibt, ist einseitig. Er war ja durchaus auch dazu fähig zu loben. Insbesondere die zeitgenössische englische Literatur hat er geschätzt, vor allem Laurence Sterne und Henry Fielding. Mir aber geht es um die andere Seite Lichtenbergs. Wie also ist es um Lichtenbergs Groll auf literarische Phänomene seiner Zeit bestellt? In den Sudelbucheinträgen, die bald wie das Ergebnis eines flüchtigen Gedankenblitzes, bald wie das Resultat angestrengter Überlegung wirken, die gedrängter Aphorismus, knappe Skizze oder kleiner Essay sind, gibt es eine Reihe von scheltenden Einwürfen gegen literarische Erscheinungen der Zeit. Sie umkreisen beispielsweise das Wort Genie und Original, zwei Ausdrücke, die sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zu modischen Vokabeln entwickelt haben. Nachdem das Wort Genie im Deutschen lange Zeit im Sinn von Genius gebraucht worden ist und damit an die Würde der lateinischen Sprache und den Geltungsbereich der antiken Mythologie gekoppelt war, erfuhr es im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss vor allem des Französischen eine bemerkenswerte Wandlung. Das Genie ist nun die schaffende Kraft, durch die sich ein Individuum auszeichnet. Genie ist nicht ein göttlich inspiriertes Vermögen des Einzelnen, sondern das in außergewöhnlicher Weise begabte Individuum, das aus sich heraus schöpferisch tätig ist. Genie ist nicht etwas, was einer hat, sondern etwas, das einer ist. Sprachwandel, insbesondere die allmähliche Veränderung der Bedeutung von Wörtern, ist ein allgegenwärtiger Prozess, ein sprachgeschichtliches Allerweltsereignis. Man kann das umstandslos akzeptieren, darüber mit Schweigen und stiller Skepsis hinwegsehen oder auch darüber Sorge tragen. Dass Lichtenberg diesen Wandel im Fall des Wortes Genie nicht hinnimmt, hat mit dem Bombast zu tun, der sich mit dieser Vokabel verbindet. Es ist nicht das Wort allein, das Lichtenbergs Unwillen hervorruft, sondern der allgegenwärtige Gebrauch, der von ihm im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gemacht wird. Es ist die Kritik an einer Phrase, die Menschen kritisiert, die irgendwie Schaum vor dem Mund haben. Es heißt bei ihm: Bei den meisten jungen Leuten, die ich gekannt habe, hat sich mit der Idee und dem Wort Genie eine andere Idee assoziiert, die, ich wette, im Gehirn ganz nah an den Ohren liegen muss. Etwas von aufsausendem und dann schneidendem Schwung auf Flügeln des Adlers bis zur Sonne. Daher sie kaum das Wort Genie aussprechen können, ohne sich auf die Zehen zu stellen oder, wenn sie sitzen, aufwärts zu sehen. Wo ich nicht sehr irre, so kommt es daher, dass man glaubt, mit Genie lasse sich unmöglich von dem getretenen Pfade aus etwas Gutes sehen, denn man müsse notwendig durch die Hecken brechen, Felder zertreten, Staub machen, spritzen und sprengen, um etwas zu finden. Daher beruhigt sie nur ein abgebrochener Stil, Sätze, Halbgedanken und halb neues Wort. Dem Dichtergenie will ich ein solches Bild nicht absprechen, nur muss sich der Philosoph kein solches Bild davon machen wollen. So viel ist gewiss: Keine Nation führt das Wort Genie so oft im Munde als die Deutsche seit 6 bis 8 Jahren. Und nie sind die Genies seltener gewesen. Es ließe sich eine Bibliothek von deutschen Büchern sammeln, wo das Wort auf jedem Blatt, die Sache aber selbst gar nicht vorkommen müsste. Das ist ein langes Zitat gewesen, es geht aber auch viel kürzer, wie wir es von Lichtenberg gewohnt sind, wenn es heißt, man liest jetzt so viele Abhandlungen über das Genie, dass jeder glaubt, er sei eines. Der Mensch ist verloren, der sich früh für ein Genie hält. Urteile wie diese richten sich erstens gegen eine bestimmte Haltung, gegen ein Kokettieren mit dem Besonderen und Ausgefallenen. Lichtenberg hält es für äffisches Eifertum. Solche Urteile sind aber auch ganz direkt gegen diejenigen Dichter gerichtet, die wir uns gewöhnt haben, als Dichter des Sturm und Drangs zu bezeichnen. Lichtenbergs Abwehr ist allerdings nicht nur Artikulation von Missmut, nämlich über den lächerlichen Eifer, original zu sein, sondern auch Artikulation einer in der Sache begründeten Kritik. Die sprachlogische Struktur seines Urteils ist mehrschichtig. Es drückt eine Regung des Missfallens aus und hat insofern expressive Anteile. Es ist aber auch Sachurteil und hat insofern deskriptive Anteile. Lichtenbergs Groll ist ein Mixtum aus psychophysischem Vorgang und intellektuellem Vermögen. Nicht das expressive, wohl aber das deskriptive Element des ästhetischen Urteils erlaubt es dem Urteilenden, für sein natürlich nicht zustimmungspflichtiges Urteil zu werben. Und Lichtenberg tut das. Insofern haben die Äußerungen seines Missfallens auch appellative Funktion. Lichtenbergs ästhetisches Urteil fußt auf einer Kritik des Stils. Es bezieht sich auf sprachliche Phänomene. Wenn Lichtenberg von abgebrochenem Stil spricht, dann meint er den von Herder angeregten und von Klopstock praktizierten Duktus der Sprünge und kühnen Würfe. Dabei kommt ein Stil in den Blick, der sich unvollständiger Sätze, kühner Bilder und neuer Wortprägungen bedient. Was für die Verfechter dieses Stils Ausdruck von Unmittelbarkeit, ungebremste und ungefilterte Verlautbarung von seelischer Regung ist, ist für Lichtenberg nichts als Stammeln und unfertiges Reden. Dass einer sich über den literarischen Stil eines anderen aufregt, ist nichts Besonderes. Das gab es vermutlich immer schon und wird es vermutlich auch in Zukunft geben. Jeder kann an sich selbst diese Erfahrung machen. Man kann einfach nicht alles mögen und wird stets etwas nicht mögen. Aber Lichtenbergs Missmut ist mehr als nur die Bekundung eines spontanen Missfallens. In ihm drückt sich der Satiriker Lichtenberg aus, der tief verwurzelte Kritik an falschem Schein übt. Neben die Stilkritik tritt die Kritik an einem Konzept von Dichtung. Das zeigt sich auch an Lichtenbergs Poltereien gegen die Strömung der Empfindsamkeit, die von denen gegen den Sturm und Drang nicht immer zu unterscheiden sind. Mit ihnen geht er gegen Klopstock, seine dichtenden Schüler und nachahmenden Bewunderer vor, vor allem gegen die Mitglieder des Göttinger Hains. Die Empfindsamkeit hat der Sprache des Fühlens in der Literatur Geltung verschafft. Gefühle wie Liebe und Mitleid und das Vermögen zu Freundschaft und Geselligkeit werden im Laufe des 18. Jahrhunderts zu beliebten und vielgebrauchten Themen und Motiven der Literatur. Ihnen wird ein hoher Wert zugebilligt. Ihre literarische Darstellung wird vielfach von Enthusiasmus bestimmt, der Begeisterung beim Leser bzw. Zuhörer auslösen soll, oder auch von Dunkelheit, die nach einer besonderen Fähigkeit des verstehenden Mitempfindens verlangt. Aus der Sicht Lichtenbergs ist das schon in solchen Fällen verfehlt, in denen übertriebener Gebrauch von der Sprache des Gefühls gemacht wird. Er sieht ihn, diesen übertriebenen Gebrauch, in der reichen Odendichtung seiner Zeit. Darum schreibt er: Oden, wenn man sie liest, so gehen einem mit Respekt zu sagen Nasenlöcher und Zehen auseinander. Die zu Lichtenbergs Zeit verbreitete Odendichtung gilt dem Satiriker als neutönerische Poesie von exaltierten, unerfahrenen jungen Leuten, die sich in einem neuen literarischen Ton gefallen. Erlauben Sie mir noch ein ausführliches Zitat. Unsere Odendichter sind meistens junge, unschuldige Tröpfe, die in kleinen Städten leben und singen, wo alle Einwohner einerlei hoffen, einerlei fürchten, einerlei Hören und einerlei Denken. Wo 20 Köpfe in einer Gesellschaft immer für einen gelten, Leute, die aus Dichter lesen, Dichter werden, so wie man aus Büchern schwimmen lernt. Unerfahrene Menschen, davon jeder etwa ein Dutzend eigene und 2 Dutzend geborgte Ideen bar liegen hat, da lässt sich mit über die Welt handeln. Außerdem gibt es ja 2 Oden, die Gelehrte für Geist und Ohr und die Ungelehrte für das Ohr allein. Und zu der letzten braucht man kaum einmal vom Weibe geboren zu sein. Wenn man etwas Silbenmaß in den Ohren hat und dabei 20 bis 30 Oden als Stimulantia liest, so möchte ich gern das Gesicht von dem Sterblichen sehen, der nicht eine Ode widerhallen könnte, bei der jedem poetischen Primaner die Nasenlöcher auf und Finger und Zehen auseinandergehen sollten. Mode ist eine kurzlebige, gemeinschaftlich erfahrene und von Gefallen begleitete Erscheinung. Sie wird unter Umständen rasch abgelegt, wenn sie durch eine neue Mode ersetzt wird. Die Dichtung der Empfindsamkeit ist für Lichtenberg eine Mode, und zwar eine zweifelhafte. Denn sie wäre für ihn nicht in dem Maße abzulehnen, mit dem er sich gegen sie stellt, wenn er sie nicht für grundsätzlich verfehlt hielte. Es ist die Poetik des Gefühls, die ihm widerstrebt. In vielen seiner Notizen und Aphorismen lässt Lichtenberg keinen Zweifel daran, dass Gefühle in der Literatur nichts zu suchen haben. Er hält es für eine Form von eitler Vermessenheit, eigene Gefühle in die Literatur einfließen zu lassen und so öffentlich zu machen. Er schreibt: Eine Hauptregel für Schriftsteller, zumal solche, die ihre eigenen Empfindungen beschreiben wollen, ist, ja nicht zu glauben, dass, weil sie solches tun, dieses bei ihnen eine besondere Anlage der Natur dazu anzeige. Andere können dies vielleicht ebenso gut als du. Sie machen nur keine Geschäfte daraus, weil es ihnen einfältig vorkommt, solche Dinge bekannt zu machen. Ärger noch, als auf die Artikulation eigener Gefühle reagiert Lichtenberg auf die literarische Pose, mit der vermeintlich Gefühltes als echt Gefühltes ausgegeben wird. Das geht dann so. Es gibt eine gewisse Art von gekünsteltem Unsinn, den der Halbköpfige leicht für tiefe Weisheit, ja wohl gar für ein Weben des Genies hält. Er stimulierte Ausbrüche eines fundamentlosen Enthusiasmus. Ein fieberhaftes Haschen nach Originalismus ohne Richtigkeit der Empfindung, in welchem der Frankfurter Rezensent oder der Primaner aller Orten shakespearische Inspiration zu wittern glaubt. Das Rauschen von Libanons ewiger Zeder, die donnernden Tritte des Würgengels und den Klang der Posaune des letzten Tages hört. Es ist nichts. 5-1. Der Mann, der es geschrieben hat, ist ein Tropf, der mehr scheinen will, als er ist. Und damit ist seine arme Seele für den Ruhm der Nachwelt hin, als hätte sie das Licht nie gesehen oder den Satz des Widerspruchs nie gedacht. Auch aus diesen Worten spricht der gallige Zorn. Zugleich aber äußert sich in ihnen der Unmut des Satirikers. Und dieser ist im Gegensatz zur momentanen Abwehr des verpönten Gegenstandes eine Reaktion, die auf einem Gedankensystem beruht. Lichtenberg spricht von gekünsteltem Unsinn und erstimulierten Ausbrüchen eines fundamentlosen Enthusiasmus, was er für falschen Schein hält. Damit schließt er an den alten Topos der verkehrten Welt an, wie er in der Satire seit alters her gebraucht wird. Der Satiriker beklagt den Zustand der Welt. Sie gilt ihm als aus den Fugen geraten, weil gegen Normen, die für den Satiriker Geltung haben, verstoßen wird. Indem der Satiriker Klage erhebt, begibt er sich in die Rolle eines Mahners, der Überblick und Einsicht in Zusammenhänge hat, die sich nicht jedem notwendig und unmittelbar erschließen, was ihn eben darum auf den Plan ruft. Er kritisiert Normbrüche, eben die falsche Welt, nach Maßgabe von Normen, denen er sich selbst verpflichtet sieht und die er für zustimmungswürdig hält und für deren Geltung er sein literarisches Geschick einsetzt. Lichtenbergs Nadelstiche gegen die Empfindsamkeit zielen unter anderem auf die Sprache der Intimität und des Privaten. Den gesteigerten Ausdruck von tatsächlichen und mehr noch von vermeintlichen Gefühlen lehnt er als unzulässigen Schein ab, dem er weder Glaubwürdigkeit noch künstlerischen Rang zubilligen will. Der Gefühlsenthusiasmus gilt ihm als Trivialität, das Pathos der Empfindung als seichte Schwärmerei. In einem satirischen Briefgedicht aus dem Frühjahr 1778 spitzt Lichtenberg diese Kritik zu und nennt dabei Namen, auch Namen von Göttinger Zeitgenossen. In Versen klingt süße und leicht, was man in Prosa nennt seicht. Das Wissen Voss, Miller und Boje, Jacobi, Schmidt, Meißner und Oje, so viele, ich kann sie nicht nennen, die täglich in Reimbrand entbrennen. Dazu passt auch folgender verdichtete Gedanke. Bei vielen Menschen ist das Versemachen eine Entwicklungskrankheit des menschlichen Geistes. All die harschen Angriffe, schroffen Ablehnungen und spöttischen Bemerkungen, die für den Polterer Lichtenberg charakteristisch sind, werfen die Frage nach dem Kern seines Urteils auf. Es ist ja nicht damit getan, dass man die Normbrüche aufzählt, die der Satiriker seinen literarischen Zeitgenossen attestiert. Es lässt sich die Frage stellen, welche Normen denn für Lichtenberg Geltung haben. Lichtenberg hat sich in diesem Punkt nicht zusammenhängend geäußert, aber in seinem Werk sind seine Gedanken dazu auf Schritt und Tritt erkennbar. Mehrere Motive lassen sich isolieren. Dazu zählt das der phrasenfreien Klarheit. Lichtenberg wünscht sich eine literarische Rede, die sich auf ihren Gegenstand konzentriert und genau ist. Deshalb lehnt er das nachplappernde Reden mit vielgebrauchten Modewörtern ab, deren Verwendung sich dem Ideal des Selbstdenkens widersetzt. In diesem Sinn schreibt er im Sulbucheintrag D135, das ist ein hoffnungsvoller junger Mensch, ein aufblühendes Genie, hört man jetzt überall. Mir sind in einem Vierteljahr einmal 10 zu Gesicht bekommen, 5 wurden mir präsentiert und ich 5. Es wird sicherlich aus keinem etwas. Der Frost der Nachschwätzerei hat sie schon alle gedrückt, so viel ich merken konnte. In dieselbe Richtung zielt folgender Aphorismus. Es ist fast durchaus der Fehler unserer Schriftsteller, dass sie sich aus anderen Schriften bilden und bloß zusammensetzen. Die Gradus ad Parnassum-Methode habe ich es genannt. Sie lesen nach, ehe sie über eine Sache nachgedacht haben. Und so wird endlich ihre ganze Wissenschaft die Kenntnis dessen, was andere gewusst haben. Mit der Kritik an der Phrase und dem Nachschwätzen des Immergleichen verbindet sich die Forderung nach Natürlichkeit der Rede. Lichtenberg versteht darunter eine schlichte und unprätentiöse Ausdrucksweise, die er nicht allein um des Stiles willen empfiehlt, sondern auch um der Person willen, die ihn gebraucht. Denn der Stil, den einer gebraucht, sagt für Lichtenberg unmittelbar etwas über diesen aus. In diesem Sinn geißelt er das Selbstgefällige und empfiehlt das Einfache. Er schreibt, die simple Schreibart ist schon deshalb zu empfehlen, weil kein rechtschaffener Mann an seinen Ausdrücken künstelt und klügelt. Schlichtheit ist eine Kategorie, die vor allem die Wahl der Wörter und die Konstruktion von Sätzen betrifft. Lichtenberg gibt darüber hinaus aber auch Winke, die den Aufbau von Texten angehen. Er wünscht sich Symmetrie, eine klug und verständlich konzipierte Disposition und überhaupt Ordnung in Texten. Ein kleines Zitat. Bei einem Brief an einen guten Freund, der gut geschrieben sein soll, muss immer hauptsächlich der eine Gedanke durch das Ganze hervorgehen. Im Jetzigen muss das Künftige schon verborgen liegen. Das heißt Plan. Ohne dieses ist nichts in der Welt gut. Oder an anderer Stelle, es scheint eine der wichtigsten Regeln der Kunst zu sein, sich nicht eher an die Bearbeitung eines Werks zu machen, bis man mit der Anlage desselben vollkommen zufrieden ist. Denn diese Zufriedenheit gibt Kräfte zur Ausführung. Oder, ganz kurz, Sinn ist Ordnung. Das ist sehr allgemein gehalten, auch deshalb, weil Lichtenberg sich außerstande sah, detaillierte literarische Regeln anzugeben. Aber selbst die Allgemeinheit der angedeuteten Regeln hindern nicht daran, in Lichtenbergs Urteilen die Reaktion auf einen fundamentalen Prozess des geistesgeschichtlichen Wandels zu erkennen. Erst recht gilt das für seine sehr deutlichen Angriffe gegen Dichtungen von Zeitgenossen. Insofern ist der Groll, den Lichtenberg hegt, in noch anderer als bloß autorspezifischer und literaturkritischer Hinsicht aufschlussreich. Mit Lichtenberg wendet sich ein Aufklärer gegen vorromantische Gegenentwürfe zur Aufklärung, wie sie beispielsweise Isaiah Berlin in seinem Buch Die Wurzeln der Romantik beschreibt. Der abendländische Rationalismus, zu dem die Aufklärung gehört, hat drei wesentliche Voraussetzungen. Erstens gibt es ihm zufolge keine sinnige Frage, auf die es keine Antwort gibt. Vielleicht sind wir zu schwach oder zu sündig, um eine Antwort zu geben. Oder nur Fachleute können es. Vielleicht kann sie nicht der Mensch geben, sondern nur ein anderes Wesen. Prinzipiell aber ist die Antwort möglich. Zweitens gilt, dass es Techniken gibt, mit denen die Antworten generiert werden können. Sie sind erlernbar und lassen sich vermitteln. Es handelt sich um Techniken des korrekten Gebrauchs der Vernunft. Sie und nicht das Erlebnis einer Offenbarung, die Berufung auf Tradition oder das Ergebnis von Selbstbeobachtung führen zu den richtigen Antworten. Und drittens gilt, dass alle Antworten auf ernstzunehmende Fragen miteinander vereinbar sind. Der widerspruchsfreie Zusammenhang aller Antworten auf ernstzunehmende Fragen bildet ebenso ein Ideal der Aufklärung wie die Auffassung, dass Tugend in Erkenntnis besteht. Nach beidem gilt es zu streben. In diesem Zusammenhang verstehen die Aufklärer die Aufgabe der Kunst. Sie soll zeigen, dass alles, die Aufklärer sprechen in diesem Zusammenhang häufig von der Natur, nach Vollkommenheit strebt. Die Kunst kann zeigen, dass das der Fall ist und wie das vor sich geht. Welche Hindernisse sich dem insbesondere im Bereich des Menschlichen in den Weg stellen und wie sie ausgeräumt werden können. Kunst in diesem Sinn ist keine Hervorbringung, die allein um der Schönheit willen existiert. Vielmehr dient sie externen Zwecken. Sie versteht sich als Mittel der Vervollkommnung. Diese Skizze ist gewiss fahrlässig grob, aber sie reicht hin, um zu erkennen, dass Lichtenberg als Aufklärer agiert. Seine Satiren, Polemiken und Aphorismen sind getragen von dem Gedanken an die Möglichkeit einer vernünftig geordneten Welt. Das gilt auch für seine verstreuten Gedanken zur Ästhetik. Symmetrie in der Anordnung eines Sprachkunstwerks, Angemessenheit der Wörter, auf Erfahrung beruhende Bekanntschaft mit der Welt als Voraussetzung des guten Schreibens und das geduldige Ringen um den richtigen, möglichst konzisen Ausdruck sind elementare Bestandteile dieser Gedanken. Die Voraussetzungen der Aufklärung und ihrer Ästhetik sind im Laufe des 18. Jahrhunderts und später allerlei Anfechtungen ausgesetzt. Isaiah Berlin setzt, wie es auch andere tun, die Anfänge dieser Anfechtungen, die später in der Romantik gipfeln, vor allem in Deutschland, und genau in der Zeit an, in der auch Lichtenberg wirkt. Im Pietismus sind sie angelegt und in den Schriften von Hamann und Herder wird ihnen eine Grundlage gegeben. Die Sehnsucht nach Gefühl bei den Dichtern der Empfindsamkeit, ihr Wunsch, die Fesseln der Individualität zu sprengen und die eigene Person in Verhältnisse von Freundschaft und Liebe einzubinden, überhaupt die Thematisierung solcher Sehnsüchte widerstrebt Lichtenberg, weil sie in seinen Augen den Voraussetzungen der Aufklärung zuwiderlaufen. Gefühle sind individuelle Regungen des Einzelnen. Ihre Thematisierung in der Literatur ist eine Form von Anmaßung. Selbst Goethes Werther, für dessen literarische Qualität sich bei Lichtenberg so etwas wie Spuren der Anerkennung finden, erfährt letztlich keine Gnade. Lichtenbergs Urteil wirkt geradezu dogmatisch. Man könnte sagen, dass es ebenso anmaßend ausfällt wie das, was Lichtenberg kritisiert. Ein deutliches Anzeichen für die Unversöhnlichkeit der Positionen, die in Rede stehen. Er schreibt: Wer seine Talente nicht zur Belehrung und Besserung anderer anwendet, ist entweder ein schlechter Mann oder äußerst eingeschränkter Kopf. Eines von beiden muss der Verfasser des leidenden Werthers sein. Auch Lichtenbergs Kritik am Geniewesen ist durchdrungen von der Abwehr gegen ein Denken, das ihm fremd ist. Der sachliche Gehalt dieser Kritik lässt sich wie folgt zusammenfassen. Genies sind ungezügelte Menschen, die Großes vollbringen bzw. vollbringen wollen. Das können Taten sein oder Werke, vornehmlich Kunstwerke. Genies sind nur sich selbst verpflichtet. Sie schöpfen aus ihrem eigenen, genuinen Potenzial an vitalen Kräften heraus, ohne dabei Interesse an der Ordnung der Welt zu haben, die sie als bedrückend empfinden und darum nicht anerkennen, und ohne dabei Rücksicht auf Pflichten allgemeingültiger Natur zu nehmen, deren Geltung sie bestreiten. Die Qualität eines Kunstwerks, das ein Genie hervorbringt, steht in keiner Relation zu lehrhaften Zwecken. Achtung soll ihm auch nicht entgegengebracht werden aufgrund seiner Gestalt, im Fall der Literatur aufgrund seiner schönen Bilder, seiner wohlgeformten Verse oder seiner erfindungsreichen Fiktion. Achtung soll es erfahren aufgrund des Motivs seiner Hervorbringung, dem ungebremsten und kraftvollen Willen zur Schöpfung. In dem Kunstwerk eines Genies spricht sich ein Mensch aus und als solches soll es wahrgenommen werden. Für dieses Denken hat Lichtenberg nur Spott übrig. Er schreibt: Und gesetzt ein junger Mensch, der einen Trieb in sich verspürt, ein Originalkopf zu werden, schreibt uns eine Romanze oder eine Ballade oder so etwas, wobei jedem vernünftigen Mann die Augen aus Mitleiden über das unglückliche junge Genie übergehen, hat man deswegen gleich Ursache, ein langes und breites davon zu machen und sich anzustoßen, zuzuwispern und zuzugickeln und so lange heimlich zu tun, als wenn der Papst mit Zwillingen niedergekommen wäre. Wenn jemand schlecht schreibt, gut, so lasst ihn schreiben. Sich in einen Ochsen verwandeln, ist noch lange kein Selbstmord. Dieses, wie auch fast alle anderen Zitate, die ich gebracht habe, entstammen Lichtenbergs Sudelbüchern. Lichtenberg hat diese nicht publiziert und darum ihren Inhalt auch nicht einer Diskussion zugeführt. Erst seit ihrer Veröffentlichung im 19. Jahrhundert können sie als Reaktion auf eine ästhetische Diskussion wahrgenommen werden. Was den Zeitgenossen Lichtenbergs verborgen bleiben musste, uns heute aber dank der ertragreichen Lichtenberg-Philologie ganz klar vor Augen steht, ist die Frage, ob Lichtenbergs ästhetisches Urteil zu etwas taugt. Es ist vielleicht nicht verfehlt, das Folgende dazu zu sagen. Der Sachgehalt seines Urteils ist uns fremd geworden. Die Streitigkeiten, die das 18. Jahrhundert dominiert haben, ähneln nur von Ferne den unseren. Aber die Energie, mit der Lichtenberg urteilt, kann uns auch heute imponieren. Und sein Wettern gegen die modische Phrase wird wohl leider nie an Aktualität verlieren. Ebenso sein Dringen auf Klarheit, Genauigkeit und Aufrichtigkeit im Sprachgebrauch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm unsere Hochschätzung seines Grolls, wüsste er darum, missfallen würde. Erlauben Sie mir noch einen abschließenden gedanklichen Schlenker. 1797, 3 Jahre nach dem Ende seines Studienaufenthaltes in Göttingen, währenddessen er auch Lichtenberg kennengelernt hatte, veröffentlicht Ludwig Tieck sein bis heute bekanntes Drama »Der gestiefelte Kater«, Kindermärchen in 3 Akten mit Zwischenspielen, einem Prologe und einem Epiloge. Es ist ein Spiel im Spiel, das eine ziemlich wirre Handlung enthält. Das Drama handelt von dem vergeblichen, stets von Störungen und Missgeschicken begleiteten Versuch, das wenig später durch die Brüder Grimm berühmt gemachte Märchen auf die Bühne zu bringen. Dabei wird die Illusion des theatralen Geschehens mehrfach gebrochen. Im 3. Akt wird der Bühnenvorhang zu früh gehoben und dadurch das eigentlich im Hintergrund geführte Gespräch zwischen dem Dichter und einem Bühnentechniker für das Publikum sicht- und hörbar. An anderen Stellen fallen die Schauspieler aus ihren Rollen, weil sie es nicht ertragen können, wie das Publikum über sie herzieht. Denn dieses ist keineswegs zufrieden mit dem, was ihm geboten wird, und artikuliert auch seinen Ärger. Es fordert ausdrücklich die Einhaltung von literarischen Normen und pocht auf eine Illusion, die den Regeln der Vernunft entsprechen und nicht den Regeln der Wahrscheinlichkeit widersprechen soll. Alles solle vernünftig sein, außerdem nichts überflüssig. Man stelle sich für einen Moment vor, eine Figur mit dem Namen Lichtenberg befände sich in den Reihen des fiktiven Publikums, das dieses Bühnen-Tohuwabohu sieht, und sie würde ähnlich urteilen wie die Theatergänger Leutner, Wiesener, Müller, Fischer und Schlosser in dem Drama, also schimpfend Klage führen über die mangelnde Ordnung, Einheit und Glaubwürdigkeit der dargebotenen Aufführung. Dieses Gedankenexperiment könnte einen Antagonismus deutlich machen, der bislang allein aus der Sicht Lichtenbergs dargestellt wurde, nun aber aus der Sicht der Gegenpartei beleuchtet würde. Es stünde die Position der Aufklärung am Pranger. In Tiecks fantastischem Spiel wird nämlich das Publikum, das den Überzeugungen der Aufklärung nahesteht, keineswegs ernst genommen. Es wird als einfältig und borniert vorgeführt, das keinen Sinn für den herrlichen Unsinn hat, den es auf der Bühne geboten bekommt. Tiecks Stück steht insofern in einer Linie mit der von dem tatsächlichen Lichtenberg verurteilten Dichtung des Sturm und Drangs, als es ebenso wie diese auf die Einhaltung strenger Regeln und Proportionen zugunsten einer ungezähmten Fantasie verzichtet. Was Lichtenberg an den literarischen Hervorbringungen einiger seiner Zeitgenossen auszusetzen hat, wird von ihnen und ihren romantischen Nachfolgern aufs Höchste geschätzt, nämlich die Missachtung der Vorstellung, dass es im Feld der Ästhetik so etwas wie vernunftgeleitete Regeln und Kriterien gibt. Es ist der Antagonismus unvereinbarer Prinzipien, der, wie Isaiah Berlin es darlegt, bis heute fortwirkt. Dass Lichtenberg zu diesem Antagonismus streitlustig und wortmächtig Stellung bezogen hat, sollte in unser Urteil über ihn einbezogen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten die Aufzeichnung des Vortrags Gegenstände, die fast wie erhabene Poesie klingen. Lichtenberg und die Dichtung aus der öffentlichen Ringvorlesung Georg Christoph Lichtenberg, Schriftsteller, Physiker, Aufklärer. Es referierte Professor Dr. Burkhard Mönninghoff von der Universität Hildesheim. In der nächsten Woche hören Sie in der Ringvorlesung den Vortrag Ja, über alles seine Meinung aufzuschreiben mit so vielen Zusätzen von Neuem als möglich. Aufschreibesystem des Exzerptos Lichtenberg. Von Professor Dr. Hans-Georg von Arburg von der Universität Lausanne. Beginn der Vorlesung ist am Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz. Die Aufzeichnung des Vortrags hören Sie dann wie gewohnt am Mittwoch um 12 Uhr hier bei uns im Stadtradio auf der 107,1.